Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 26. Pencast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über den australischen postapokalyptischen Indie-Film The Rover mit Robert Pattinson und Guy Pearce. Die neue Fernsehserie Gotham über das Leben in Gotham City, bevor Bruce Wayne zu Batman wurde. Und die neue Doku-Reihe Sonic Highways, welche die Foo Fighters bei den Aufnahmen zu ihrem 8. Studioalbum durch verschiedene US-amerikanische Großstädte und deren Musikhistorie begleitet. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ich habe gesagt before anstatt bevor, habt ihr es gemerkt? Gotham City before gemerkt, Bruce Wayne ja. To Batman Warder.
Habt ihr gemerkt, wie schnell ich heute Hallo gesagt habe?
Ey, krass. Ja. Wie aus der Pistole geschossen. Als hättest du es erwartet, dass du was hättest sagen sollen. Ne?
Ich habe diesmal, weil ich mir sonst immer nicht so sicher war, ob du als erstes Dr. Egg sagst, aber dadurch die letzten gefühlt 25 Mal gemacht hast, dachte ich mir, vielleicht machst du es nochmal. Es hat sich
rentiert, ja. Diese Überlegung scheint sich wirklich für dich rentiert zu haben.
Ich habe die Zeit genommen, es war wesentlich schneller sogar fast. Also seit wir die Zeit nehmen bei Dr. Peng, was die Ansagen angeht.
Das ist ein gutes Stichwort, dann mache ich doch hier mal die Stoppuhr an, damit wir nicht zu lange reden. Ne? Start, jetzt geht's los. 1, 2, 3.
Was? Ja. Hey, sag doch mal schnell einer was, sonst ist die Zeit um, Leute.
Das war's. Das war der Podcast.
The Rover.
Ja, worum geht's denn in The Rover?
The Rover ist ein... Das ist unser erstes Thema übrigens. Wir leiten über jetzt zum ersten Thema. Das war unsere Anfangsgespräch.
Das war jetzt gerade eben die Überleitung. Also gut, wir haben am Anfang so ein bisschen geredet, so genau. Als würden wir alle so zusammensitzen und uns gut kennen. Und jetzt wollen wir das aber hinter uns lassen.
Das ist eine komplett entspannte Atmosphäre gerade, die wir hergestellt haben.
Jetzt geht es aber zum Business-Teil über, ne? Also nichts mehr mit Entspanntheit.
Ja, jetzt. Man könnte fast meinen, es dauert jetzt schon fast ein bisschen lang.
Zurt die Krawatten enger, setzt die Kennerbrillen auf. Wir reden über einen Indie-Film, und zwar The Rover. Das ist ein australischer Film von David Mitchell, der ist der Regisseur von Animal Kingdom. Und der Film spielt so im australischen Niemandsland, 10 Years After the Collapse. Und darüber, was dieser Kollaps eigentlich war, lässt uns der Film im Unklaren. Man könnte jetzt denken, wir haben es hier schon wieder wie so häufig mit einem postapokalyptischen Film zu tun, aber wir können uns da eigentlich nicht sicher sein, weil der Film es nicht richtig aufklärt. Ich denke, dieser Kollaps war eher so eine Art wirtschaftlicher Zusammenbruch Australiens oder vielleicht der westlichen Welt. Und der Film gibt aber nur Anhaltspunkte darauf. Was wir sagen können über diese Welt, in der sich unsere Charaktere da bewegen, ist, dass die Stromversorgung scheint da noch zu funktionieren, man bezahlt weiterhin mit Geld, es gibt noch Läden, Hotels und Bars und so die rudimentärste Infrastruktur ist noch vorhanden, auch Benzin gibt es noch und auch Autos und deren Fahrer und einer davon ist Eric, gespielt von Guy Pearce und den treffen wir am Anfang des Films in seinem Auto an, er steigt aus und geht in eine Bar, genehmigt sich einen Drink, Schnitt, drei Männer sitzen in einem Auto, einer ist angeschossen, die rasen da über den Highway und der Angeschossene wird mal wieder hier von Scoot McNairy gespielt, den kennen wir schon aus Frank, aus dem 24. Pencast und Horton Catch Fire, 16. Pencast und auch, wie schon oft erwähnt, dem Oscar-Gewinner Argo hat er mitgespielt und die sind vor irgendwas auf der Flucht, man weiß aber nicht vor was und sie bauen einen Unfall, retten sich aus ihrem Auto und stehlen dann das Auto von Guy Pearce, der sich gerade da einen Drink genehmigt und der steigt dann wiederum in deren kaputte Karre und jagt hinterher. Schnitt, Ray, gespielt von Twilight-Star Robert Pattinson, wacht auf. Der liegt auf der Straße, um ihn herum sind Leichen. Und hier hat sich scheinbar eine Schießerei abgespielt. Wir wissen es nicht genau, aber das ist sehr wahrscheinlich, nach dem, wie es da aussieht. und der steht dann so ein Army-Truck, fährt los. Also da haben wir quasi drei Leute, die dann hinterher jagen. Guy, Robert Pattinson trifft dann Guy Pearce und erklärt dem, dass einer von diesen drei Männern, die im Auto weggefahren sind, die quasi sein Auto geklaut haben, sein Bruder ist. Und so verfolgen wir dann so zwei Männer, die aus ganz unterschiedlichen Gründen eben diesem Auto hinterherjagen. Und das sind sehr unterschiedliche Charaktere, kann man sagen. Guy Pearce ist so ein bisschen der abgehärtete, wortkarge. In einem anderen Film wäre so ein Actionheld. Hier ist er einfach sehr stoisch und lässt nicht so viel über seine Vergangenheit, wie bei einem Satz? Zu verlaufen.
Durchblicken.
Durchblicken. Robert Pattinson wiederum, ganz im Gegensatz zu seiner Twilight-Rolle, spielt so einen fast völlig zurückgebliebenen American Hillbilly. Hat auch, ich denke, einen amerikanischen Akzent in dem Film, sondern eher australische. Und deren Reise wird uns so gezeigt durch, wie ich finde, wunderschöne Landschaftsaufnahmen, einen ganz bedrückenden Soundtrack und viele, viele ernste Blicke und wenig und vor allem wenig verständliches Gerede. Also ich habe meine Schwierigkeiten gehabt zu entziffern, was Robert Pattinson mir da erzählen wollte. Am Ende läuft das alles auf eine Konfrontation raus. Wie hat euch denn The Rover gefallen?
Also mir persönlich hat der sehr gut gefallen. Also erstmal schauspielerisch sowohl Guy Pearce als auch R-Paz, wie wir ihn nennen, richtig gut. Und so ja. Insgesamt von der Atmosphäre her fand ich den richtig stimmig und gut. Zumal ich normalerweise immer der Erste bin, der abhatet, wenn so lange Shots und übertrieben lange Szenen irgendwie gezeigt werden. Aber in dem Film hat es einfach sehr gut gepasst und wurde zum vielleicht ersten Mal richtig verwendet, diese Technik. Also ich fand ihn richtig gut erstmal so viel.
Ich finde stimmig ist ein gutes Stichwort, weil ich fand, also das ist eigentlich das, worauf ich immer zurückgekommen bin beim Überlegen, dass da wirklich irgendwie alles gepasst hat. Und der Film macht zwar nicht viel, aber das, was er macht, zieht er halt wirklich zu 100% durch, von vorne bis hinten. Und allgemein ist, also ich fand ihn ein bisschen schwierig zu gucken, nicht weil er nicht gut wäre, sondern weil er wirklich, ich fand ihn, also war sehr grausam. Und ich fand ihn auch teilweise sehr traurig und es ist halt so eine leere, kalte, nihilistisches Weltbild, was dir da irgendwie vermittelt wird und da passen auch die ganzen Charaktere rein, aber ich kann verstehen, wenn man das nicht ansprechend findet, aber ich war da eigentlich seit Minute eins drin und war wirklich angespannt und fand ihn auch richtig gut.
Ja, also da kann ich auch nur mit in den Chor mit einstimmen, in den Kanon. Super Film. Zwischendurch hat er mich manchmal ein bisschen verloren, einfach aufgrund der Art und Weise, wie er seine Handlung erzählte. Aber das ist aber auch eigentlich nur, hätte ich fast nicht erwähnen müssen. Das ist wirklich eine Nebensächlichkeit. Der Film ist wunderbar anzuschauen, hervorragend gefilmt und eben auch gespielt. Ich hätte bei Dr. Eck noch erwartet, dass du eigentlich die Performance von Rob Pattinson einfach hatest, weil es Rob Pattinson ist. Aber nee, ich bin positiv nicht überrascht. Aber eine herrlich düstere, saudüstere Dystopie. Irgendwie so eine Welt, wo man sich fragt, warum überhaupt noch jemand lebt, weil es halt einfach alles nur wahnsinnig grausam ist. Und was mir natürlich als alten Western-Freund gefallen hat, ist, dass es im Prinzip ein zeitgenössischer Western ist. Also von was die Story angeht und wie es eben auch gefilmt ist. Ne? Also herrlich.
Das stimmt. Ich fand gerade so wegen der Stimmung auch, und dass es einen halt auch tatsächlich so ein bisschen mitgenommen hat, das Ganze, weil es irgendwie, finde ich, auch wenn es natürlich irgendwie in einem ausgedachten Szenario stattfindet, halt trotzdem irgendwie glaubhaft war. So, also irgendwo realistisch, dass Menschen in so einer abgefuckten Gesellschaft, die im Grunde genommen keine mehr ist, halt sich auch so oder so ähnlich tatsächlich verhalten würden.
Ich fand das in diesem ganzen Wirrwarr an postapokalyptischem Kram, den wir gerade um die Ohren geprügelt bekommen aus allen Richtungen, war das so sehr grounded, diese Postapokalypse, in der sie sich bewegen. Das ist jetzt nicht so, dass da jeder um sein Überleben kämpft 24/7, sondern es gibt irgendwie Bars, es gibt so ein paar Shops, es gibt da noch so ein Motel, irgendwie die Army scheinbar ist noch irgendwie intakt, man weiß aber nicht genau, so, wie die
Rolle ist unklar, geleitet wird. Von der Armee, vom Militär, ja.
Und das fand ich ganz angenehm und was man ja auch sagen muss, da gibt es ja auch zum Beispiel Filme wie The Road, dazu habe ich jetzt zum Beispiel das Buch gelesen, der Film hat sich ein dankbares Setting auch dafür gewählt, wie er seine Geschichte erzählt. Denn der Film ist ja wirklich straightforward von A nach B und dann ist der Film zu Ende. Es gibt da keine Rückblenden, es wird nicht viel aufgeklärt von dem, was vorher passiert ist. Die ganze Welt wird ja eigentlich nur erklärt und auch die Geschichte anhand der Charaktere. Manchmal auch nur so anhand von Blicken, dass man denkt, die haben schon richtig viel durchgemacht in ihrem Leben. Ja. Ich meine, Guy Pearce erzählt in der Szene ja, dass er da...
Die fand ich richtig gut,
dass
die
Szene er, auch. Dass er da schon doch... wirklich durch schlimme Sachen durchgegangen ist. Das kann dann. Der ist ein bisschen desillusioniert. Der hat quasi ein Verbrechen begangen und niemand hat ihn da irgendwie dafür rangekriegt. Und deswegen denkt er, was ist das eigentlich für eine Welt? Also, man kann auch so sehen, Guy Pearce ist ja älter als Robert Pattinson, dass, wenn das 10 years after the collapse ist, weiß er ja noch, wie es vorher war. Und Robert Pattinson aber vielleicht nur noch so halb. Also, war vielleicht noch ein Jugendlicher, als das alles passiert ist. Und ist vielleicht auch deswegen schon so ein bisschen verwahrlost von dieser Welt. Ich finde, das Einzige, was man dem Film vielleicht ankreiden kann, ist, dass er sich das so sehr leicht macht. Also wie halt diese postapokalyptischen Filme sind. Du hast halt ein ganz klares Setting und es geht halt von A nach B. Mir hat das aber ganz gut gefallen. Wenn man sich Rezensionen dazu durchliest, merkt man, das driftet auseinander. Und es driftet eigentlich hauptsächlich in dem Punkt auseinander. Also niemand sagt eigentlich, dass die Performances schlecht waren. Keiner sagt, dass so der Anfang und das Ende schlecht war. Der Mittelteil ist das, was die Leute so ein bisschen spaltet. Also hat das quasi Spaß gemacht oder Spaß ist das falsche Wort, aber war man davon unterhalten, findet man, dass die Reise eben so die Destination wert war, also das Ziel, ne? War das wert? Hat das irgendwie einen ergriffen oder nicht? Ich fand es gut, aber ich habe den mit ein paar Leuten geguckt und ein paar waren auch sehr gelangweilt, während sie diesen Film gesehen haben. Deswegen könnte ich den schlecht empfehlen, würde ich so zum Beispiel sagen. Ich fand den ziemlich gut, aber
also ich Empfehlung finde, die Story weiß ich ist schon sehr dünn, auf jeden Fall. Ja, das ist auch absolut. Dadurch auch der offensichtlichste so Angriffspunkt, den dieser Film hat, finde ich. Aber man kann halt natürlich wieder sagen, es geht nicht unbedingt um die Story, es geht halt nur um diese kalte, trostlose, emotionslose Welt, die gezeigt wird und wie halt die Charaktere von dieser Welt halt einfach geformt werden oder halt abgestumpft werden. Aber trotzdem, obwohl, ich fand auch, dass manche Plotpoints wirklich schwach waren. Also, obwohl sie eine gute Wirkung hatten dann und die Charaktere darin gut gezeigt wurden, waren sie doch ein bisschen, ich sag mal, unkreativ. Also ich meine, ohne jetzt zu spoilern, es ist halt so, irgendwie Robert Pattinson gerät in Gefahr, Guy Pearce ist zufällig gerade woanders, kommt von hinten, erschießt alle und es geht weiter. Nächste Szene, Guy Pearce gerät in Gefahr, Robert Pattinson ist zufällig gerade woanders, erschießt alle, rettet ihn und es geht weiter. Und so, es ist halt immer so, es ist ein bisschen gleichförmig im Mittelteil. Aber ich hab auch das Gefühl, ich habe auch viele Reviews gelesen mit Dr. Eck zusammen, dass viele Leute den Film nicht verstanden haben oder ihn zu wenig geboten hat. Und es geht schon nicht darum, dass diese Story einen Anfang und ein Ende hat und Mittelteil und irgendwie Leute Motivation haben, was zu machen, sondern es geht schon nur um diese karge Welt, glaube ich. Also, und halt den Einfluss von der. Ja, und mir hat das sehr gut gefallen eigentlich auch, dass man eigentlich wenig Informationen gekriegt hat.
Ja, ich fand halt auch, dass es gut funktioniert hat, so, weil man hat halt diese beiden völlig unterschiedlichen Charaktere, die jetzt aber halt aufgrund der Gegebenheiten irgendwie dann zusammen da unterwegs sind. Und ich finde, das hat auch total gut funktioniert, weil die irgendwie ja doch irgendwo auch ähnlich sind, aber halt Guy Pearce ist halt so drauf, wie er drauf ist, weil er halt einfach wirklich fertig ist mit der Welt. Ja. Und einfach deswegen halt im Grunde genommen keinen Fick mehr gibt, was passiert. Und Ray ist eben irgendwo genauso, aber halt aus dem Grund, dass er überhaupt nicht verstehen kann, quasi, was los ist. Ja. So, und halt trotzdem halt, obwohl Guy Pearce der Charakter ja tatsächlich einfach im Grunde genommen nur bemitleidenswert ist und auch niemand irgendwie zu ihm aufschauen würde oder so, und dass das bei Ray aber eben doch so ist, weil er halt einfach alleine nicht klarkommt und im Grunde genommen nur von irgendwem irgendwie Beachtung braucht, so finde ich, hat das auch ganz gut geklappt.
Ja.
Und dafür deswegen auch die Szene, wo Guy Pearce eben in Gefahr kommt und Robert Pattinson ihn dann rettet, da muss man sich ja auch die Frage stellen, so warum hilft er ihm überhaupt?
Ja, genau.
Guter Punkt, ja.
Ja, und das fand ich aber nachvollziehbar.
Ja, es war ja schon ein ungleiches Duo. Ja. Ich fand das aber eben auch gerade diese Szene, jetzt müssen wir ja wahrscheinlich doch ein bisschen konkreter werden, also aka Spoilern.
Sollen wir einen richtigen Spoilerteil machen oder wollen wir uns ein bisschen darum rumbewegen, um diese ganzen...
Können wir uns noch drum herum bewegen? Wenn ihr könnt, dann macht mal. Also
ich würde sagen, wir können auch einen richtigen Spoilerteil machen.
Dann, dann machen wir jetzt einen kleinen Spoilerteil und danach gibt es die Bewertungsrunde. Der Spoilerteil geht jetzt los.
Ich fand es zum Beispiel super, dass einfach da Robert Pattinson so unerwartet quasi Guy Pearce befreit, weil, ich weiß nicht, Guy Pearce war gerade einfach schon in so einem relativ düsteren, aber auch ein bisschen tieferen Gespräch eben mit diesem Soldaten und einfach nochmal, das war einfach so dieser... Dass dann Rob Pattinson einfach reinkommt und ihn einfach auch so abknallt, war einfach nochmal, hat einfach nochmal so krass einen wieder zurückgeholt, irgendwie, während man kurz gefangen war innerhalb dieses Gesprächs, so wie kacke diese Welt einfach ist und wie komplett einfach nichts irgendwie, ja, was so, der so 100% Nihilismus, so einfach alles ist irgendwie Fakt, so. Und das schaffen, finde ich, wenige Filme so konsequent, einem so ein Gefühl zu vermitteln.
Was mir da am meisten gefallen hat, ist, dass, also wir haben ja die Grundkonstellation, Guy Pearce und Robert Pattinson sind unterwegs. Und ja, aus unterschiedlichen Gründen. Guy Pearce will sein Auto zurück und wir wissen nicht warum. Am Ende finden wir eben raus, dass sein Hund, sein toter Hund hinten im Kofferraum liegt und er den begraben wollte gerade. Also sich vorher noch einen getrunken hat und dann das eigentlich machen wollte, dann wurde sein Auto geklaut. Robert Pattinson will ja zu seinem Bruder und Guy Pearce nimmt ihn natürlich mit, weil Robert Pattinson weiß, wo sein Bruder hinfährt. Und der offenbart ja erst Robert Pattinson irgendwann, dass sein Bruder ihn da einfach zurückgelassen hat. Also hat ihn auf der Straße da blutend zurückgelassen. Und was ich so schön an dem Film finde, ist, es gibt ja am Ende dann diese Konfrontation. Also sie sind dann in dem Haus und der Bruder ist da. Und Robert Pattinson zielt quasi mit der Waffe auf ihn und sagt, warum hast du mich zurückgelassen, was ist hier los und sowas. Und dann schießt er irgendwie daneben und dann erschießt seinen Bruder, Robert Pattinson. Und ich finde es so interessant daran, dass ich das Gefühl habe, dass niemand eigentlich hier irgendwie der Böse ist oder irgendwas Böses wollte. Die dachten halt, Robert Pattinson wäre tot, sind geflohen. Robert Pattinson will irgendwie Rache, Guy Pearce will nur sein Auto und ist am Ende halt der Verrotteste, indem er da irgendwie alle umbringt. Aber Vor allem eben Robert Pattinson und sein Bruder, die hatten eigentlich gar keinen so richtigen Stress. Also der musste nicht halt fliehen. Und das fand ich so geil daran, dass es halt eben nicht so ist, dass er ihn wirklich wegen irgendwas zurückgelassen hat.
Ich fand das gleichzeitig echt cool, aber halt auch wirklich tief traurig. Und das passt ganz gut zu meiner Interpretation des Films, wo ich euch vielleicht mal fragen würde, ob ihr mir da zustimmt, dass 100% der Gewalt und der Tode in diesem Film nur von Guy Pearce ausgehen. Dass er der Einzige ist, der wirklich von Herz aus gewalttätig und kaltherzig ist. Weil ich meine, Robert Pattinson ist ziemlich harmlos und eigentlich eine taube Nuss eigentlich, aber an sich ja auch nicht gewalttätig. Diese drei Leute, die sein Auto klauen, die werden zwar so oberflächlich, so ein bisschen so als diese fiesen Thugs dargestellt, die ein Auto klauen, aber auch sie lassen Guy Pearce leben, obwohl sie die Chance haben, ihn zu töten. Stimmt. Und nachdem er sie sogar konfrontiert hat und gesagt und ihn irgendwie gedroht hat und gesagt hat, ich will mein Auto zurück, sonst verfolge ich euch. Und es kann ja wirklich sein, dass sie Robert Pattinson wirklich zurückgelassen haben am Anfang des Films, weil sie wirklich dachten, er wäre tot. Genau. Und auch die Rolle des Militärs, dass er da irgendwann Guy Pearce gefangen nimmt, auch das können ja wirklich nur so Ordnungshüter sein, die halt versuchen, wieder Ordnung in diese Welt zu bringen. Auch die sind da nicht von sich aus gewalttätig. Und auch so die ganzen Nebencharaktere, die er trifft, der Typ, der ihm die Waffe verkauft, die Ladenbesitzer, es gibt noch eine weibliche Ärztin, auch die sind ja an sich eigentlich überhaupt nicht aus auf Gewalt und die haben sich eigentlich abgefunden mit dieser kargen Welt und alles geht nur von Guy Pearce aus. Und das fand ich halt eigentlich traurig mit anzugucken, wie er halt wirklich alle um sich rum so auf sein kaltes Weltbild halt hin manipuliert und das einfach nur in Gewalt endet. Und gerade bei Robert Pattinson, der ja als hilfloser Charakter dargestellt wird, wie der dann wirklich so verdorben wird.
So reine Seele quasi.
Wie der halt verdorben wird von dieser Ansicht und dass er dann am Ende auch wirklich dann tatsächlich diese Konfrontation überhaupt erleben muss mit seinem Bruder, obwohl die eigentlich überhaupt keinen Beef hatten. Also ich fand es schwierig mit anzugucken, muss ich sagen. Aber dabei halt total wirkungsvoll natürlich.
Aber das Schöne daran ist ja auf eine Art, Robert, ich wechsle den Namen, Guy Pearce, er will ja das Auto, weil sein Hund da drin ist und er seinen Hund begraben will. Und das ist ja so, am Ende kommt es ja raus und es zeigt ja quasi nochmal so, dass er auch für etwas kämpft, aber diese Welt so abgefuckt ist, dass es ihn überhaupt nicht mehr interessiert, was mit den anderen Leuten passiert. Ja. Er bringt die einfach um, weil er so schnell wie möglich halt er kann halt für die Waffe nicht bezahlen, die er sich da kaufen will, deswegen schießt er den Typ ab und fährt halt einfach los. Und weil er braucht die Waffe ja, um quasi eine Frau zu bedrohen und zu sagen, wo sind die hingefahren, ne? Und die es gar nicht weiß, also das bringt ja auch überhaupt nicht. Und das ist eigentlich ganz, ganz stark, dass am Ende quasi er ja auch noch irgendwie ein moralisches Motiv hat, aber so abgefuckt ist schon, dass ihn halt diese Welt nicht mehr interessiert, ist auch erlaubt. Diese Szene, die ich von angesprochen habe, ist ja die, dass er erzählt, dass er seine Frau und ihren Lover erschossen hat und dann kam halt niemand, um ihn zu verfolgen. Und dann, das scheint dieser Punkt gewesen zu sein, wo er gesagt hat, ja, okay, fuck it.
Ja. Nee, das ist aber auch, das stimmt auch, genau, er besorgt ja diese Waffe, um diese Frau zu bedrohen und dass es halt aber auch so pointless ist, dass man nicht, also dass man auch da wird man auch wieder so als Zuschauer fallen gelassen, weil das ja durchaus in, weiß ich nicht, Actionfilm durchaus manchmal so, er hat mal als Zuschauer das Gefühl, ja nee, das war total in Ordnung, dass er den jetzt umgebracht hat, weil er muss ja an sein Ziel kommen, aber es kommt gar nicht zur Erfüllung sozusagen es wird nicht ansatzweise das erreicht, was er wollte, sondern das ist einfach nur wirklich ganz grau alles und furchtbar depressiv und diese Gewalt ist, also es ist einfach,
aber warum fährt Guy Pearce nicht einfach weg, als er das Auto wieder hat? Warum geht er noch mit in dieses Haus rein? Zeigt das nicht auch, dass er sich jetzt irgendwie um diesen Jungen irgendwie schert?
Das würde ich auf jeden Fall so sagen, weil es gibt ja die Szene, wo sie angekommen sind an dem Haus und Guy Pearce setzt sich ins Auto.
Ja. Yeah.
Und dann guckt ihn Robert Pattinson aber an und sagt irgendwie, was ist jetzt? So nach dem Motto. Und erst dann steigt er wieder aus und geht dann rein. Also das würde ich schon so interpretieren, dass er dann sagt, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie für den verantwortlich und gehe jetzt damit rein und helfe ihm, diese Konfrontation irgendwie zu überstehen. Dass das dann damit endet, dass im Endeffekt alle tot sind, außer Guy Pearce, ist natürlich ungünstig, aber das habe ich schon so verstanden.
Aber ist es sein Ziel, da alle umzubringen eigentlich? Weil die wollen die ja alle in diesen einen Raum führen, um sie dann zu töten?
Ich glaube, er fühlt sich dann in die Ecke gedrängt, als das dann nicht ganz klar ist, ob Robert Pattinson noch Kontrolle über die Situation hat. Und Guy Pearce denkt sich, bevor es jetzt eskalierte, bringe ich erstmal schon mal die
Hilfe. Guy Pearce erschießt die beiden ja erst, nachdem Robert Pattinson dann...
Nee, ich meine, warum sie überhaupt die aufwecken und in einen Raum reintreiben wollen...
Sicherheitsvorkehrungen quasi.
Aber sie hätten halt auch einfach ohne gezogene Waffen da reingehen können. Also ich meine, weil es hatte ja, wie auch Dr. Snip schon sagte, die hatten ja an sich mit ihm überhaupt keinen Beef. Die haben ihn ja auch leben lassen. Ne? Also,
es ist ja schon so, dass es alles in der Welt von Guy Pearce quasi abspielt. Und er kann ja, also, und er weiß ja auch überhaupt nicht, was das für Leute sind, quasi.
Ja.
Und also, dass er da halt auch einfach dann kein Risiko eingeht, quasi.
Ja.
Was sie noch hätten machen können, eigentlich die drei Jungs von der Tankstelle, ist, dass sie einfach Autos wechseln, als Guy Pearce da so bekloppt hinter denen herkommt, weil sie ja sehen, dass ihr Auto scheinbar noch geht. Aber wahrscheinlich war das andere besser
Ja.
oder so, weiß ich nicht. Wenn sie
Oder
so gut.
zumindest mal Guy Pearce seine Schlüssel wegnehmen, damit er sie nicht weiter verfolgen kann. Das
Ja.
habe ich als
Ja, gut,
einziges
aber
nicht
das ist ja
verstanden.
wieder auch so, dann hätten sie ihn auch einfach umbringen können. So, dass sie ihn
Ja.
das auch einfach
Umbringen,
über.
sie sind ja keine gewalttätigen Menschen, aber sie können ihm einfach sein Auto
Naja, aber wenn
wegnehmen.
du jemanden ohne Auto in der Wüste stehen lässt, dann ist es
Auch
ähnlich.
ein Todesurteil, ja.
Also Okay,
für
habt
mich
ihr noch was oder sollen wir
ja,
zur Bewertungsrunde
für
übergehen?
mich eine der stärksten Szenen, wollte ich nur sagen, war, ist eben diese Szene gewesen, in der
Hallo?
er bei Guy Pearce bei der Ärztin ist mit Rob Pattinson und diese Leute da angefahren kommen.
Ja.
Und ich fand das stark, wie das filmisch gelöst wurde, dass da kam kein epischer Shootout, sondern
Hallo?
Guy Pearce setzt sich einfach ans Fenster, er schießt irgendwie zweimal. Nächste Szene, da sitzen dann halt diese zwei Typen im Auto. Der Kumpane von denen geht halt am Auto vorbei und kippt dann halt auch als nächstes um. Das fand ich ziemlich,
Ja.
ja, wie beiläufig diese Gewalt
Vor
auch
allem kam das
dargestellt wird, ne?
relativ früh im Film und hat wirklich gut so die Szene bereitet einfach oder so die
Ja.
Stimmung vorbereitet für den Rest des
Ja.
Films. Ja.
Gut, dann gehen wir zur Bewertungsrunde über. Was würdet ihr dem Film denn geben? Was für eine Punktzahl?
Also von mir gibt's 9 von 10 tatsächlich. Hat mir sehr gut gefallen. Ich würde den auch auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, man kann ja dazu sagen, das ist ein hartes Brett, so, sich das anzugucken, weil es halt wirklich eine richtig düstere Weltansicht irgendwie mit sich bringt. Aber alleine für die Schauspielleistung von Guy Pearce und Robert Pattinson und die ganze Atmosphäre und so, ist halt einfach irgendwie Western meets Film Noir irgendwie und
Ja.
funktioniert richtig gut. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ich gebe 8 von 10, muss ich sagen. Also ich war von Anfang an drin, habe auch danach noch lange drüber nachgedacht, nachdem er vorbei war. Ich möchte auch nochmal explizit Robert Pattinson rausnehmen mit seiner Schauspielleistung. Ich fand die unglaublich differenziert und grandios, auch in seiner Mimik und seiner Betonung. Und ja, also Abzüge für einen Tick zu dünnen Plot oder beziehungsweise zu unkreative Plotpoints, aber trotzdem 8 von 10 und auch eine Empfehlung.
Ja, alles das, was Dr. Snips gesagt hat, und aber 8,5 Punkte von mir.
Von mir gibt es 8 von 10. Man hätte vielleicht die Charaktere noch ein bisschen mehr ausbauen können, meiner Meinung. Muss es vielleicht nicht sein, aber vielleicht hätte man in den Mittelteil noch ein paar intelligentere Sachen einbauen können. Aber ich fand den Film auch gut. Weiß aber nicht, ob ich den, also mit den Leuten, wo ich das Gefühl habe, so die kommen auf sowas klar, dass am Ende nicht so eine richtige Lösung ist, aber sind halt dabei. For the ride, denen würde ich den empfehlen. Aber nicht allen. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist Gotham, eine neue Fernsehserie auf HBO, ja, wo es um Gotham City geht, bevor Bruce Wayne zu Batman wurde, Dr. Snips.
Bruce Wayne ist Batman.
Ja.
Und Snape hat Dumbledore umgebracht. Oh, Spoiler. Gotham, ja, ist eine Crime-Serie, spielt in Gotham. Wer hätte das gedacht? Allerdings vor Batmans Zeit. Also Bruce Wayne ist noch ein ganz kleiner Bub. Und es geht eher um einen jungen James Gordon, der gerade frisch bei der Polizei angeheuert hat. Zusammen mit seinem Partner Harvey Bullock, der mehr so die Rolle des so, ja, der alte Hase, der so weiß, wie es läuft in Gotham, ne? Das ist so die Rolle, die er verkörpert. Und die beiden Polizisten, ja, werden schon in ihrem ersten Fall mit der Ermordung von Bruce Waynes Eltern konfrontiert, die wir alle noch kennen, sicherlich aus dem Batman-Universum. Und das ist halt eben gleichzeitig dann der Einstiegspunkt in diese Serie. Und im Laufe der Zeit taucht die Serie oder tauchen auch die beiden Polizisten dann immer tiefer eben in die Unterwelt Gothams ein, treffen dabei auf diverse Charaktere, finstere Gestalten, zum Beispiel die mysteriöse Fish Mooney und ihren Protégé Oswald Cobblepot, genannt natürlich der Pinguin. Dann noch rivalisierende Crime-Bosse gibt es noch Falcone und Maroni, korrupte Polizisten und natürlich noch eine bunte Auswahl irgendwelcher verrückter Verbrecher von den Straßen Gothams. Strukturiert ist die Serie eigentlich wie so eine relativ normale, eben klassische Crime-Show wie Law and Order, CSI oder eben auch Castle oder sowas in der Richtung. In jeder Folge wird ein individueller Fall gelöst, aber gleichzeitig wird natürlich auch durch diesen Fall dann die übergreifende Rahmenhandlung, eben der Storyrahmen eben weitergeführt. In diesem Fall ist der Rahmen, würde ich sagen, eben so der Werdegang von James Gordon in dieser dicht vernetzten Unterwelt von Gotham. Und ja, dann gleichzeitig verfolgen wir auch noch in ein paar Szenen noch den jungen Bruce Wayne und andere junge Versionen von noch relativ bekannten Charakteren aus dem Batman-Universum, wie zum Beispiel Poison Ivy, Catwoman, den Riddler, ja, den schon angesprochenen Pinguin und so weiter. Und das ist Gotham. Wer möchte was sagen?
Soll ich mal anfangen?
Ja.
Also ich, ja, ich fand's nicht so schlecht, aber ich bin halt absolut kein Fan von diesen Crime-Serien. Auch die Art von Serie hat mich noch nie sonderlich interessiert, habe ich auch nicht sonderlich viel gesehen. Und noch dazu bin ich jetzt, ich finde ich natürlich Batman auch super, aber so das Universum darum interessiert mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass mir das irgendwie gereicht hätte. Was so die Serie angeht, so weil es eben so eine ganz normale irgendwie Crime-Serie ist, das fand ich nicht so schlecht umgesetzt, aber es war auch nichts Besonderes. Es soll ja laut Dr. Snips auch noch besser werden. Das werde ich persönlich nicht herausfinden.
Ich aber, mochte die Serie auch nicht so gerne. Ich habe die ersten beiden Folgen angeguckt, weil du, Dr. Snips, uns ja gesagt hast, dass die erste Folge nicht so sonderlich gut ist. Ich finde, für das, was die Serie sein möchte, also man möchte natürlich irgendwie ein bisschen Kohle abgreifen und die Zuschauerschaft, eben weil man halt sich hier im Batman-Universum bewegt und baut halt eine Crime-Serie drumherum aus, das funktioniert ganz gut, finde ich. So, die Schauspieler machen ihre Jobs gut, die Stimmung ist ganz gut eingefangen von City, aber ich frage mich immer so ein bisschen, an wen sich das genau richtet. Und ich glaube, das sind halt so die Mainstream-Batman-Fans, weil ich meine jetzt die krassen Nerds, die sich eher hart dafür interessieren, die müssen ja langsam mal irgendwie auch keinen Bock mehr haben auf diese ganzen Superhelden-Verfilmungen, weil ich weiß auch nicht, also irgendwann ist ja die Luft auch ein bisschen raus. Und die Leute, die sich halt gar nicht auskennen, weiß ich nicht, ob denen halt Batman so viel gibt, dass sie das wollen. Wahrscheinlich Leute, die diese Filme gesehen haben und jetzt denken, die hätten da noch gerne mehr von. Ich finde, für mich hat das so ein bisschen dieses typische R2-D2, C-3PO in der neuen Star-Wars-Trilogie-Problem, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, so weiß ich nicht, wenn die Leute sich alle schon irgendwie jetzt seit Ewigkeiten die ganze Zeit über den Weg laufen, macht es noch Sinn im Batman-Universum? Ich kenne mich da nicht so aus, vielleicht ist es so. Ich habe mich halt immer gefragt bei Episode 1, wenn C-3PO und R2-D2 da immer schon dabei waren, warum erzählen die nicht mal was davon? Also nee, oder in der neuen, also warum erzählen die Luke Skywalker nicht? Ja, übrigens, wir waren hier mit deinem Vater auch irgendwie jahrelang unterwegs, dein Vater hat mich übrigens gebaut. Was ist denn hier los? Aber wahrscheinlich wurde irgendwie der Memory Wipe oder sowas. Was ich noch nicht ganz mag an der Serie ist so dieses 0815-mäßige Inspektor Gordon ist halt so der rechtschaffende Gute und ich hasse total doll seinen Kompagnon da, mit dem er da unterwegs ist, der die ganze Zeit sagt so, ja, Gotham City ist halt dreckig und hier, man kann halt mal einen schlagen im Verhör und sowas. Ich fand das alles irgendwie zu billig. Ich fand den jungen Pinguin richtig cool. Der hat wirklich, wie du auch schon gesagt hast, jede Szene gestohlen. Also der war herrlich, aber ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das so? Ja, Geld ist wahrscheinlich die Antwort. Deswegen wird diese Serie gemacht. Mich hat das nicht gekriegt. Ich weiß nicht so richtig, was das soll. Wenn man irgendwie richtig Bock hat, jetzt nochmal irgendwie früher die Geschichte von Gotham rauszufinden, weiß ich nicht, ob die so auch wirklich schon geschrieben war und ob das alles stimmt, dass der Riddler da irgendwie auch in der Polizei gearbeitet hat, dann von mir aus. Aber für mich reicht die Backstories der Charaktere reichen eigentlich in Arkham Asylum, diesem Videospiel, kannst du dir halt so zwei Absätze durchlesen darüber, warum die Bösewichte so geworden sind, wie sie sind. Das hat mir eigentlich gereicht. Also ich brauchte das nicht in meinem Leben nochmal jetzt als komplette Serie. Ich werde es auch nicht weitergucken. Ja, für so ein bisschen Leute, die darauf Bock haben, aber hat ähnliches Problem wie dieses Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., das ist ja diese Serie, die nach Avengers rausgekommen ist, wo sie halt ja so ein bisschen S.H.I.E.L.D. als Organisation mehr zeigen, hatte ganz schreckliche Schauspieler, war noch schlimmer, aber ja, kann man machen, wenn man ein bisschen Bock drauf hat, aber ich habe da echt einfach den Bock nicht.
Ja, geht mir genauso, also für mich ist halt auch eher eine mittelmäßige, vielleicht ein bisschen bessere Crime-Serie, die halt irgendwie auch so episodisch funktioniert, wie halt bekannte Formate, CSI, was auch immer, was mich halt an sich auch überhaupt nicht greift. Ich finde es, was mich hätte man kriegen können mit einer düstereren Atmosphäre, so wie es dann auch in manchen Cartoon oder in dieser einen Cartoon-Version auch gab von Batman zum Beispiel. Ja, aber keine Ahnung, Pinguin war cool, aber insgesamt war mir das Ganze nicht düster genug, weil Gotham musste mich schon richtig abgefuckt, gruselig sein und nur, dass da ein Polizist sagt, ja, hier ist alles abgefuckt, hier sind eh alle korrupt, irgendwie das allein macht für mich keine Atmosphäre. Schauspielerisch war es für mich okay, also es war auch cool, natürlich Ben McKenzie von The O.C. mal wieder zu sehen, als den jungen Gordon da. Ansonsten, kann man mal reingucken. Ja, für mich aber auch eher nichts. Also, ich habe die zweite Folge auch geguckt, aber dabei bleibt es, glaube ich, auch.
Ja, also ich würde auch nicht behaupten, dass die Serie hochklassig ist, aber ich fand sie halt, also für mich war sie unterhaltsam, weil ich mag das Format und ich finde das halt gepaart mit dem Gotham-Setting, fand ich das halt cool. Und ich finde, es hat auch viel Potenzial für noch coolere Charaktere, die irgendwie geileren Scheiß machen. Und vor allem finde ich
sie ja, das hofft
vernünftig
man, ne?
produziert. Also, es ist kein Billo-Fernsehscheiß, finde ich. Also, ich finde, es ist eine kleine Stufe drüber. Meiner Meinung nach. Also Klar, viel ja. ist halt, viel ist Klischees und viel ist Hausmannskost, oder? Das auf jeden Fall, finde ich. Also dieses, wir lösen jede Woche einen Fallprozedere, klar, das ist natürlich nichts Besonderes. Was ich vielleicht noch nicht so toll finde an der Serie, ist halt wirklich dieses wirklich klischeebeladene Polizeipaar. Einfach wirklich der junge, idealistische Polizist und der alte Alkoholiker-Polizist, der schon richtig viel gesehen hat. Und so der Rookie und irgendwie der Erfahrene, so das muss nicht sein, finde ich. Und der einzige Charakter, der extra für die Serie geschrieben wurde, nämlich Fish Mooney, ist für mich auch das absolut abgelatschte Klischee von so einer taffen Braut, die irgendwie ihren eigenen Laden hat und total regelt. Und ich finde, sie ist eigentlich der Schwachpunkt der Serie, muss ich sagen. Aber für mich lebt es von den Nebencharakteren und vor allem auch von den Bösewichten, die wir halt jede Woche sehen. Ja, also ich habe 5 Folgen geguckt, weil die wirklich relativ kreativ sind und auch auf kreative Art und Weise ziemlich düstere Scheiße schon auch machen. Also mir hat das gefallen, aber ich würde eher sagen, das ist eher so eine Guilty Pleasure Serie, als jetzt wirklich was ich anpreisen und weiterempfehlen würde. Aber ich würde es empfehlen, muss ich sagen, also nur von einem Standpunkt aus, dass es mich unterhält. Ich weiß nicht, ob wenn es euch nicht unterhält, dann ist es natürlich auch total in Ordnung. Aber mir macht es eigentlich Spaß, das jede Woche 45 Minuten lang zu gucken. Mehr muss nicht sein.
Ja. Okay. Du hast doch keinen Geschmack. Na gut, wenn du jetzt sagst, da kommen noch total coole Bösewichte, dann bin ich natürlich auch wieder interessiert, denn genau die will ich natürlich sehen bei Gotham. Naja, mal schauen.
Weiß ich nicht, ob du die cool und düster findest, weiß ich nicht, ob dir das ausreicht. Das ist natürlich nicht The Rover düster, es ist eher Fernseh-Crime-Serie düster.
Aber ja. Alles so ein bisschen zu geleckt irgendwie, aber sie haben da, glaube ich, einen ganz guten Spagat geschafft, irgendwie das so in der Mainstream-Audience zu verkaufen, aber sich schon auf eher diesem Universum von The Dark Knight dann doch zu bewegen. Also es wirkt nicht ganz so düster wie bei Nolan vielleicht, aber kann man schon machen. Also man muss jetzt sagen,
es ist schon nicht super kacke. Also ich will das auch nicht so verstanden wissen, weil ich würde das eher empfehlen als so ein die bereits gängigen Formate. Also dann lieber das gucken als Crime-Show, so einmal die Woche. Also
ja, ich finde halt...
Wenn wir so von Abklatsch von irgendwie schon bekannten Formaten irgendwie reden, weil wir hatten doch mal diese Josh Hartnett-Vampir-Serie, weil die würde ich dann eher zum Beispiel nicht weiter gucken, weil mich da so ein Setting weniger interessiert als so ein korrupte Crime-Bosse in einer dunklen Stadt-Setting. Also das finde ich dann cooler, aber das ist wahrscheinlich auch zu 100% Geschmackssache. Nee.
Ich kann das denen eben auch nicht ankreiden. Also wenn das, was sie wollten, kriegen sie das schon hin. So, nur das, was sie wollen, ist, glaube ich, nichts, was ich sehen möchte. Das ist, glaube ich, das Problem. Weißt du? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Das funktioniert schon genauso. Ich weiß noch nicht, ob es das gebraucht hat und ob das irgendwie auch so die Backstory irgendwie hergibt. Aber genau das ist. Also von mir gibt es jetzt keine Empfehlung, nur wenn man eben jetzt, wenn man quasi sich da die Beschreibung davon auf einem die Beat durchliest und denkt, das ist das, was ich schon immer mal sehen wollte. Batman ohne Batman, wie geil ist das denn? So, dann kann man sich das ganz gerne geben. Es gab ja auch Smallville, ne? Wisst ihr ja wahrscheinlich auch noch Superman bevor Superman. Da ist natürlich tausendmal besser als das jemals war. Dann
absolut.
Gehen wir zum nächsten Thema über und quasi Foo Fighters Sonic Highways. Das ist eine Doku-Serie auf HBO und da geht es eben darum, genau wie die Foo Fighters ihr 8. Album aufnehmen. Aber Dr. Loco weiß darüber mehr zu sagen.
Ja, genau. Was macht man, wenn man einer der größten Rockbands der Welt ist und diese sich auflöst, weil der Frontmann sich umbringt? Ich möchte es beantworten, man gründet einfach eine zweite Rockband von Weltformat. Zumindest hat das Dave Grohl getan. Frontmann der Foo Fighters und ehemaliger Drummer von Nirvana. In der Doku Sonic Highways folgen wir den Foo Fighters auf ihrem Weg durch die USA. Dabei machen sie natürlich keinen lustigen Roadtrip, sondern lassen sich in 8 verschiedenen musikalisch sehr einflussreichen Zentren eben der USA nieder. Darunter eben Chicago, Nashville, Seattle und New York. Und Gesetzesziel ist es dabei im Prinzip, spezifischen Vibe im Prinzip einzufangen, Land und Leute so ein bisschen kennenzulernen und das eben in Musik und auch vor allem Lyrics einfließen zu lassen. Und in der ersten Folge landen wir dabei in Chicago und betreten die Electrical Audio Studios, die halt 1997 von Steve Albini gegründet wurden. Der ist ein krass Anti-Major-Label und alles, so was halt super geil ist, so ein richtig Punkrocker durch und durch, Anti-Establishment-Guy, nur halt bezogen auf die Musik, super sympathisch, international anerkannter Recording-Engineer und was nichts daran ändert, dass er kaum Kohle hat. Aber und er und Dave Grohl haben sich einfach damals kennengelernt bei den Aufnahmen für das Nirvana-Album In Utero. Ja, als weitere Größen Chicagos, denn dort befinden wir uns ja immer noch, werden uns Jeff Pizzetti, Sänger der Punkrock-Band Naked Railguns, vorgestellt und natürlich der große Buddy Guy, der noch lebt. Leider, wer leider nicht mehr zu interviewen war, der Muddy Waters, der schon so eine Koryphäe der Chicagoer Musikszene einfach immer noch ist. Und gespickt ist diese Dokumentation so eben von diesen, mit so kleinen Anekdoten, eben von den, die uns geboten werden, von eben diesen Charakteren aus der jeweiligen Musikszene und die eben die Dokumentation so eingewoben werden und so ein Gefühl geben sollen von der Musikszene, die da vor Ort eben herrschte oder noch herrscht, vorwiegend herrschte. Und ja, und als Zuschauer hängt man eben dann vor allem auch noch so ein bisschen im Studio ab mit halt den Foo Fighters, die halt parallel eben am Recorden sind, so ein bisschen Songs zusammenschustern. Und ja, das ist es.
Das ist es.
Mhm. Also ich muss sagen,
wie hat euch das gefallen?
Ich muss sagen, ich wusste nicht wirklich viel darüber, außer dass es halt irgendwie Doku von den Foo Fighters ist, von denen ich von uns Vieren wahrscheinlich sogar noch am ehesten der Fan bin. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich nice. So, also weil es erstmal eine sau innovative Art irgendwie ist, ein Album aufzunehmen. Und vor allen Dingen das Album dann halt entsprechend auch vorzustellen, weil da tatsächlich ja nur diese 8 Tracks dann am Ende drauf sind, halt für jede Stadt ein. Die erste Hälfte der Doku, wo nur so die Infos über die Musikszene in Chicago und so drin waren, fand ich zuerst so ein bisschen so, was soll ich damit anfangen? So, keine Ahnung, so, es war ein bisschen Interessantes, ein bisschen auch nicht so Interessantes. Aber dadurch, dass es in der zweiten Hälfte dann halt in diesem Lied irgendwie endet, wo das alles dann zusammenläuft und halt auch Sinn macht. Und gerade dann ganz am Ende kommt dann halt, am Ende von jeder Folge wird dann dieser Song halt gespielt, mit auch den Lyrics eingeblendet und so. Und das fand ich schon richtig interessant. Ja. Weil die Lyrics dann halt entsprechend auch irgendwo dann mehr Sinn machen und so. Und ich finde, man kann sich das ganz gut anzugucken. Ich werde mir wahrscheinlich auf jeden Fall auch die anderen Folgen davon angucken. Und das Album wollte ich mir eh holen, insofern werde ich das auch tun. Aber ich fand es clever gemacht.
Ist es denn so, dass sie wirklich auch diesen Song auch da schreiben in dieser Zeit? Das habe ich nicht ganz geblickt. Oder haben die den schon vorher irgendwie am Start?
Aus meiner Recherche ist hervorgegangen, dass die schon, also die Musik schon weitestgehend vorher geschrieben haben, die Lyrics aber nicht. Weil Gesang sowieso als letztes kommt im Recording-Prozess und das halt wirklich so mehr oder weniger vor Ort dann alles geschehen ist. Bei der Musik nicht. Also die ist dann nicht einfach da erst zustande gekommen wohl.
Ich fand es dokumäßig gut eingefangen, diese Stimmung einer Stadt und so die Größen, weil sie da auch irgendwie von Punkrock so ein bisschen Metal, kurz kam noch irgendwie Kanye West vor, also wurde so ein bisschen gezeigt, wer sind eigentlich die Größen von Chicago, was ist so das Lebensgefühl gewesen damals in Chicago noch zu Zeiten des Blues und Jazz und wie hat sich das heute entwickelt, und das fand ich eigentlich super souverän und professionell gemacht auf jeden Fall, also diese ganzen Sachen. Ich stelle mir halt so ein bisschen die Frage, wenn man quasi wissen wollte, was die Musikszene von Chicago, hätte man die Doku ja nur darauf spezialisieren können. Dann nervt einen wahrscheinlich ein bisschen, dass die Foo Fighters da irgendwie mit noch am Start sind. Wenn man jetzt aber wirklich wissen will, wie schreiben die Foo Fighters Songs, ist da eigentlich ein bisschen zu viel musikalischer Hintergrund dieser Stadt mit drin. Also es ist, glaube ich, an so eine Zielgruppe gerichtet, die die Foo Fighters mögen und sich sonst sowas nicht angucken würden. Und dadurch kommt das zu so einem ganz guten Bild. Ich persönlich finde die Foo Fighters relativ kacke, muss ich sagen. Also ich finde so ein bisschen, weiß ich nicht, dass Dave Grohl da scheinbar nicht das Creative Mastermind hinter Nirvana war, die ich schon großartig finde. Und Foo Fighters halt so ein bisschen Stadionrock für mich machen. Fand aber dieses Lied am Ende, Something From Nothing, was dann so ein bisschen widerspiegelt, eben diese ganzen Größen, die es geschafft haben. Und gerade dieser, wie hieß der eine?
Buddy Guy.
Buddy Guy, das ist halt wirklich irgendwie vom Tellerwäscher dazu Millionär quasi geworden ist und die Musik gesehen, das fand ich dann doch schon ziemlich cool. Also wenn man irgendwie ein bisschen Bock hat auf die Foo Fighters und auf diese Art von Sendung, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich werde mir das, glaube ich, nicht weiterhin angucken, aber weil ich die Band einfach nicht so gern mag, aber ist schon sehr solide gemacht auf jeden Fall, finde ich.
Ist also ja auch von Dave Grohl selber directed sogar.
Ja.
Also ich muss sagen, dass ich da die Meinung von Dr. Eck teile, dass ich so in der ersten Hälfte der Doku, da gibt es halt schon wirklich ziemlich lange ausgedehnte Segmente, halt eigentlich nur über Musikgeschichte von Blues und Punkrock in Chicago. Und dazwischen halt die Foo Fighters, die dann in einem, ja, kommen wir nicht drum rum, doch relativ noblen Studio sitzen und da jetzt ihren Stadionrock-Song aufnehmen. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wie passt das zusammen? Aber ich finde, in der zweiten Hälfte haben sie es wirklich super zusammengeführt. Weil es wirklich ja alles, was sie bis dahin gezeigt hatten, hatte der dann am Ende ja irgendeinen Einfluss, jetzt nicht unbedingt auf das Leak direkt, aber zumindest nur auf diesen Aufnahmeprozess, in den wir ja auch Einblicke bekommen haben. Ja. Dadurch war dann im Nachhinein dann auch nichts mehr wirklich irrelevant oder einfach nur da, um quasi die Stunde zu füllen, um jetzt mal zu sagen. Also es hätte ja auch so sein können, dass die FUFA das dahin fahren und sagen, ja gut, wir lassen uns jetzt hier inspirieren über Blues und Punk und hören uns das alles an, am Ende schreiben wir einen Rocksong. Aber so war es ja nicht eigentlich, also zumindest so, wie es dargestellt wurde, weil sie das ja wirklich angenommen haben und das wirklich mit haben einfließen lassen in den tatsächlichen Track. Und das fand ich echt cool. Und was ich für mich eigentlich mit das Highlight war, der Charakter halt Steve Albini, dem eben das Aufnahmestudio gehört, weil der war wirklich, also der war nicht unbedingt grundsympathisch, das war schon irgendwo auch ein Assi, aber halt eigentlich mega faszinierend, so als Beispiel dafür, wie man sich noch komplett zu 100% auf Musik identifizieren kann einfach und wie das nicht nur sowas hingesagt ist, so, ja, ich bin Punkrocker, so wie ich mit 14 mit meinem Anti-Fleck-T-Shirt, ja, sondern wirklich, der das wirklich lebt einfach und immer noch aufs große Geld verzichtet und immer noch einfach nur seinen Scheiß macht und das fand ich echt cool mit anzusehen, muss ich sagen. Ja.
Es gibt auch super cool, eben diese Charaktere halt kennenzulernen und ich glaube, deshalb werde ich mir zum Beispiel auch die Doku weiter angucken, weil man ein ganzes Stück mitnehmen kann über einfach amerikanische Musikgeschichte auch einfach des 20. Jahrhunderts und das finde ich geil, also weil ich halt auch gerne fast durchweg amerikanische Musik höre, auch gerade Gitarrenlastiges und die Foo Fighter halt auch ganz okay finde, also für mich haut das wunderbar hin. Dr. Eck, Entschuldigung.
Ja, es gibt noch, das habe ich jetzt heute im Nachhinein dann auch noch gefunden, weil wir es jetzt gerade nochmal von Steve Albini halt hatten und dass er schon ein ziemlich cooler Dude einfach ist. Gibt es im Internet noch, ich kann mal gucken, ob ich die Seite noch finde, ist aber nicht so wichtig, aber es gibt noch irgendwie eine Kopie von dem Brief, den er damals an Nirvana geschrieben hatte, als sie bei ihm angefragt hatten, ob er halt in Utero da aufnehmen möchte mit ihnen. Und dann hat er ihnen halt einen Brief geschickt mit seinen Forderungen, so wann, wie und unter welchen Umständen er mit ihnen halt arbeiten würde. Und den kann man sich halt durchlesen auf jeden Fall und das ist, und da spiegelt sich das nochmal so komplett wieder, weil er da halt auch schreibt, so, wenn ihr Bock habt, irgendwie ein Album so aufzunehmen, wie ihr das haben wollt, dann bin ich dabei. Aber wenn ihr irgendwie euch von eurem Record-Label irgendwie reinreden lasst und sowieso nur irgendwie Kommerzkacke machen wollt, dann braucht ihr bei mir gar nicht anstinken. Ja. Und halt auch, dass er halt auch halt sau wenig Geld nur nimmt und so. Und sie sollen sich überlegen, wie viel sie ihm bezahlen wollen. Und dann wird das schon passen. So, und da kann ich euch nur empfehlen, euch den auch mal durchzulesen. Vielleicht können wir den Link ja auch unter den Podcast oder so haben. Keine
Ahnung, ob das muss ich jetzt wieder machen oder was?
Danke für nichts. Ich finde das halt schon auch dann mal inspirierend, wenn man dann solche Charaktere auch nochmal sieht. Ne? Also die halt wirklich das, weil man selber ja auch mal hadert mit den Plänen, die man noch selber hat. Und dann, es gibt halt aber Leute, die das halt hinkriegen. Und ich meine, gut, das erfordert natürlich wahnsinnig viel Dedication, also jetzt im Fall von Steve Albini. Ja. Aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren, ne? Also das ist halt, der hat, wie er halt auch so sagt, so, wir haben die Mucke halt nicht für Mädels gemacht, sondern, weil die wollten die gar nicht hören, sondern einfach nur, weil wir das konnten, wir wollten das halt machen und es ging halt eh nicht anders. So. Und das war halt, das finde ich halt schon cool. Und das, also mir hat die Doku gut gefallen.
Ja, super. Da können wir nur hoffen, dass irgendwie auch in den nächsten Folgen dann noch so coole, authentische Charaktere uns präsentiert werden. Und dann gibt es wahrscheinlich von uns allen eine Empfehlung. Also von mir halt für Leute, die das, die auf sowas Bock haben. Und von euch ja scheinbar auch. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat euch letzte Woche popkulturell bewegt? Was waren eure High- und Lowlights?
Ich habe nur ganz kurz, ich habe festgestellt, das ist ja jedes Jahr immer wieder dasselbe Spiel. Und zwar habe ich jetzt dann gelesen, dass am 9. November Ditsche wieder losgeht.
Ah.
Und das ist für mich natürlich, wird mich durch den Winter bringen, denke ich mal. Also bin ich ja großer Fan und da freue ich mich richtig drauf. Das wird cool.
Ditsche ist für mich auch wirklich, muss ich sagen, im deutschen Fernsehen auch das, was am meisten an der Authentizität rankommt. Auch wenn es eine Comedy-Serie ist und Olli Dittrich ja nur diesen Penner spielt, der dabei irgendwo im Imbiss sitzt und irgendwelche Verschwörungstheorien vom Stapel lässt, die er sich aus der Bild-Zeitung irgendwie zusammengereimt hat, finde ich das immer noch großartig. Eigentlich auch fast jede Folge. Also ich finde das so super und hoffe, dass das echt noch richtig lang weitergeht. Und ich finde Ditsche wirklich geil. Ich würde gerne mal eine ernste Serie sehen, die so ein bisschen diese Settings irgendwie abgreift. Ja, wahrscheinlich gibt es das im Tatort irgendwie, aber das gebe ich mir leider nicht. Dafür habe ich zu viel schlechte Tatorts gesehen.
Ja, von mir gibt es ein popkulturelles Lowlight diese Woche und um da an unseren letzten Pancast anzuknüpfen, ist es natürlich die zweite Folge der 5. Staffel The Walking Dead, die ich mir heute angeguckt habe oder gestern, weiß ich nicht mehr.
Ach was.
Und Mann, muss ich euch sagen, war das direkt wieder die langweiligste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich genau das okay. Schema, was ich auch letzte Woche schon angesprochen habe. Also 5 Minuten werden Zombies gemetzelt, 35 Minuten passiert nichts. Am Ende der Cliffhanger, natürlich, ohne den geht's nicht. Und Story weiß ich gar nicht mehr. Also sie treffen einen Priester, gehen mit dem in die Kirche. Danach gehen sie auf den Supply Run, wo natürlich überall Zombies sind, töten die, Folge vorbei. Puh, also ich habe direkt keinen Bock mehr. Ja, war ich doch der
Karten. Ich mochte die ganz gerne. Also ich fand die
nicht so schlimm. Ich komme gerade, jetzt kommt Sneaky Loco um die Ecke. Ich habe die mich heute auch heimlich geguckt. mit Vorhängen zu. Und ich fand die gar nicht so schlecht tatsächlich.
Na gut, dann bin ich ja nur eine Unterzahl.
Also muss ich doch.
Also
muss
mich hat die überhaupt nicht gehalten, diese Folge.
Ich mochte die ganz gerne, weil ich fand, dass diesmal die Charaktere da ganz gut ausgespielt waren. Also ich fand, die waren alle relativ authentisch und es gab auch ein bisschen Humor und die waren auch zwischendurch ganz gut drauf und es war immer so ein kleiner Gag und das ist halt das, was ich immer vermisst habe bei The Walking Dead. Also nach dieser tollen Auftaktfolge sollten wir wahrscheinlich nicht erwarten, dass es da immer heiß hergeht, jede Folge, aber ich fand, da wurde eigentlich schon die Gefahr am Horizont gut dargestellt und auch so das Zusammensein dieser ganzen Leute hat mir diesmal ganz gut gefallen. Also ich fand, ich bin da immer noch ganz frohen Mutes, was da vielleicht diese Serie noch bringen mag, aber ich verstehe schon, was du meinst auf jeden Fall.
Ja, ja, naja.
Also ich habe mich dazu entschlossen, nicht weiter zu gucken, insofern musste ich das hier jetzt dann mit reinnehmen.
Achso, okay, krass.
Dr. Loco, was gab's bei dir?
Popkulturelle Highlights. Welches nehme ich denn? Also ich habe angefangen, nochmal Twin Peaks zu gucken, mich nochmal durch den Piloten zu kämpfen und kann nur sagen, diesmal ging es besser. Am besten habe ich nach der Hälfte ausgemacht, beziehungsweise nachdem ich auch wieder dann wieder aufgewacht war, habe ich dann die Folge ausgemacht und war jetzt doch echt noch dabei und werde mir auf jeden Fall die Serie jetzt mal komplett geben, weil ich glaube, die ist echt cool und das ist mein so kleines Highlight gewesen.
Mein Highlight war Gone Girl, der neue Film von David Fincher. Und ich habe auch vorher, bevor ich den geguckt habe, am Abend vorher mir nochmal 7 angeguckt und auch nochmal gemerkt, was das eigentlich für ein cooler Film ist. Also der ist wirklich super schlüssig und bringt seine Handlung gut voran, ist sau düster und hat halt einen tollen Twist am Ende. Das fand ich echt super. Gone Girl ist ja jetzt der neue Film von ihm und ist total abgehypt, wenn man ins Internet guckt. Also die überschlagen sich die Leute vor Lob. Und was ja so ein bisschen die Geschichte ist, ist, dass Ben Affleck so Schriftsteller und hat seine Frau ist, was ist sie eigentlich, Model? Ne, ich weiß es gar nicht mehr. Egal, auf jeden Fall sind die beide super reich und wohnen auf so einem Landhaus, führen so ein bisschen die Bilderbuch-Ehe, reich und schön. Und eines Tages kommt er nach Hause und sie ist weg. Und er geht dann zur Polizei und sagt es an und sowas. Und immer weiter stellt sich halt so die Frage, hat er sie entführt oder hat er sie umgebracht? Was ist da los? Weil er nicht so die Emotionen zeigt, die dann Ehemann eigentlich zeigen sollte, wenn seine Frau gerade entführt wurde. Und so, hangeln wir uns am Anfang, so 30 Minuten, die vielleicht auch wirklich sich ein bisschen ziehen, halt immer so auf diese Frage hin. Also wir sehen so ein bisschen Tagebucheinträge von seiner Frau, noch zur Zeit, als sie sich kennengelernt haben, die dann so ein bisschen düsterer werden, dann weiß man schon, vielleicht hat er doch so ein bisschen Dreck am Stecken und so weiter und dann kommt halt irgendwie Twist auf Twist und am Ende ist es irgendwie völliges Tohuwabohu und für mich hat das nicht so gut funktioniert, aber auch, weil ich diese Vorschusslorbeeren halt da schon überall gelesen hatte. Also wenn man natürlich weiß, der Film hat irgendwie den Mega-Twist, dann fragt man sich halt den ganzen Film, okay, wie war das jetzt? Ist er der Böse? Ist sie die Böse? Ist es vielleicht irgendwo dazwischen? Und für mich persönlich hat es nicht so gut funktioniert, weil ich finde, dass es jetzt am Ende relativ doll übertreibt und nicht mehr nachvollziehbar ist. Und das sind auch wirkliche so Plotholes, also wo man sich fragen muss, okay, aber es war doch das und das da, also warum checkt das denn irgendwie niemand? Und auch so, ich habe gelesen, dass dieses Buch ein bisschen reißerisch ist, aber das irgendwie gut funktioniert, halt so ein Page-Turner ist irgendwie, wo das halt dann auf einmal geht es wieder aus der anderen Sicht und dann kommt der Twist und der und dann ist man halt so, bleibt man dabei. Und für mich hat das als Film nicht so ganz funktioniert. Also so ein kleines, so ein bisschen Hate von Dr. Schwarz, da auf diesen Hype-Train geschmissen aus meinem Moloch. aber
damit
kann ich
dieser
trotzdem,
Zug dann auch
den kann ich trotzdem empfehlen, den zu gucken. Also weil ich wirklich das auch interessant finde, mit Leuten darüber zu reden, wie die den fanden. Das ist kein schlechter Film. Das ist schon cool gemacht. Auch was wir nicht so oft im Kino sehen, so eine Story. Also wie die aufgezogen ist, wie sich die Charaktere entwickeln. Das ist richtig düster und rabenschwarz. Auch, und es, am Ende ist es auch so, wie nicht unbedingt alle Hollywood-Filme enden. Also es ist echt, ist nicht schlecht, aber es ist nicht so geil, wie ich gedacht hätte. Genau.
Ja.
Na gut. Ja, den wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken irgendwann.
Habt ihr denn den medialen Aufschrei mitbekommen, den Ben Affleck ausgelöst hat in der Talkrunde mit Bill Maher?
Was hat er denn gesagt?
Achso, ja, ich schon.
Nee, da gab es irgendwie die Geschichte, ich weiß nicht, Bill Maher ist ja euch wahrscheinlich ein Begriff, ne? Nehme ich mal an, so halbwegs. Ja.
Late Night Talkshow in Amerika.
Okay. Late Night, ja, genau. Und ich weiß nicht mal, wie würde man politisch Bill Maher einordnen? Schon Rechts. Schon eher. Ist der rechts?
Weiß ich nicht.
Nein. Nee, also, ich meine nicht. Ich meine, der ist schon so eher liberal unterwegs eigentlich. Aber nee, auf jeden Fall, keine Ahnung, geht es in der Diskussion darum, keine Ahnung, über die Bedrohung durch den Islam für die Welt. Und da hat halt, ist halt irgendwie Ben Affleck kurz aus der Haut gefahren und meinte halt, das ist überhaupt nicht. Keine Ahnung, hat halt komplett irgendwie für die Gegenseite ist er da eingetreten. Und kam da wohl zu einer ein bisschen heftigeren Auseinandersetzung. Und dafür hat er auf jeden Fall in sozialen Netzwerken sehr viel Lorbeeren geerntet. Für seine Haltung und Einstellung.
Aber er kam, also ich habe das auch gesehen, er kam in diesem Video schon rüber als der Typ, der die Problematik eigentlich nicht ganz verstanden hat.
Und ja, halt das habe so, ich auch so gelesen.
Und mehr
ja.
so die Bild-Zeitungs-Argumente, halt die Argumente, die Masse hören will, die haut er da halt raus. Und, aber das ist sehr interessant, also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht kann Dr. Schwarz das ja unter dem Pencast linken.
Nichts gibt's. Und damit ist der Packers auch vorbei, bevor ich hier noch irgendwie 10 Sachen erwähne, die ich da als Link irgendwie irgendwo einfügen soll.
Also, ich bin noch drauf, auf dem Bungalow-Hype-Train, muss ich noch sagen. Ich bin noch drauf. Also
es ist mir völlig egal, ob du das verlinkst. Ich hab's schon gelesen. Jetzt teile ich das eh nicht mehr. Nö,
kann also Dr. Simpson, du guckst den auf jeden Fall an, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Ja, wenn ihr beiden, auch auf jeden Fall. Ja, gut, dann können wir auch dann, dann können wir einen der nächsten Packers dann genau zu diesem Thema machen. Den hört ihr dann wahrscheinlich bald auf drpeng.de und da gibt es auch viele andere tolle Artikel, zum Beispiel morgen, also dann ist schon für euch schon letzte Woche den Artikel über die 10 besten Adventure Time Folgen aller Zeiten. Könnt ihr euch drauf freuen oder habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon drüber gefreut?
Das wenn kannst du ja auch verlinken und dann
wenn ihr Meinungen zu diesem Podcast habt, dann postet uns die doch in die Kommentare auf drpeng.de oder schreibt uns eine Mail an drpeng@gmail.com.
Auch wenn ihr keine Meinung habt.
Und auch wenn ihr keine Meinung habt, gerne einfach mal
posten. Hallo sagen.
Wir würden uns drüber freuen. Dann sind wir raus bis zur nächsten Woche.
Tschüss. Jawohl.
Auf Wiedersehen.
Ja, tschüss, Freunde.